Sie alle ganz herzlich begrüßen heute zu dieser Bibelstunde. Alle, die Sie jetzt hierher gekommen sind, ein herzliches Willkommen unseren Schwestern im Weitblick. Ein Willkommen allen, die jetzt im Mutterhaus oben sind mit ihren kleinen Kindern. Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde und auch herzlich willkommen diesem Team, das Sie hier schon sehen. Das ist die Vorhut des Teams, das Sie heute um 17 Uhr nochmal erleben können in noch stärkerer Besetzung. Dazu sind wir natürlich schon herzlich eingeladen, nochmal Zeit zu nehmen, um Gott zu loben, auf Gott zu hören in einer Predigt und einfach Gemeinschaft mit ihm und untereinander zu haben. Also heute ist die Fülle des Angebots. Jetzt um 2 und um 5 noch einmal. Vielen Dank. Und wir sind vor allem eingeladen vom dreieinigen Gott, der uns in dieser Stunde auch begegnen will. Und von dem dreieinigen Gott handelt auch unser erstes Lied. Lassen Sie sich einfach mitnehmen. Ja, der Sommer liegt hinter uns. Sommerzeit ist ja immer auch Erntezeit in vieler Hinsicht. Es ist ja Ferienzeit und da sendet Jesus auch seine Arbeiter in die Ernte. Natürlich das ganze Jahr, aber in Ferienangeboten, die wir machen können, ist viel Aussaat und Ernte gleichzeitig möglich. Viele von Ihnen haben gebetet für und miterlebt, teilweise den Bibelkurs, der hier 3 Wochen war. Manche haben von der Ferne ein bisschen mitgekriegt, das Zeltlager mit den ungefähr 70 Kindern und vielen Mitarbeitern, die teilweise heute auch da sind. Manche waren in der Kinderfreizeit, im Sonnenberg-Mutterhaus, in den Gästehäusern waren Familien und sind die Kinder betreut worden mit Bibelschülerinnen und vielen anderen Mitarbeitern. Oder auch in einer Jungsfreizeit mit dem Andreas Kurle in der Schweiz oder eine Mädchenfreizeit am Chiemsee. Und wir wollen Ihnen heute einfach auch herzlich danken für jedes Gebet in dieser Zeit. Ja, ist heute alles sehr bewegend. Deswegen komme ich auch mal direkt schon mit dem Rucksack. Denn Sommerzeit ist ja wirklich auch Wanderzeit, wie man sehen kann. Die einen kommen, die anderen gehen aus den Ferien, in die Ferien. Und es wäre jetzt schön, wenn jemand von Ihnen dankt für das, was Gott in den Freizeiten getan hat. Und jemand auch bittet jetzt für die, die aus der Hauswirtschaft zum ersten Mal oder wiederholt angereist sind und noch jemand anderes für die Bibelschule. Das wäre jetzt schön. 3, die mit uns bitten und danken. Und wir danken dir auch ganz herzlich für die, die jetzt in der Hauswirtschaft hier eine Ausbildung machen, für jede Einzelne. Danke, dass du etwas für sie auch vorbereitet hast. In allem, was sie jetzt auch hier gewinnen an Techniken, an Dingen, die sie tüchtig machen fürs Leben und die sie ausrüsten. Aber danke, dass auch aus deinem Herz für sie etwas da ist, was jeden ihrer Tage wertvoll macht. Und danke, dass das auch für jeden von uns gilt, dass du ein Wort für unser Herz hast. Und wir bitten, dass wir jetzt auch ein Herz für dein Wort haben. Dir vertrauen wir uns an. Amen. Ja, wenn man so unterwegs ist, dann trägt man ja gerne einen Rucksack, weil man ja weiß, bei der Wanderung, irgendwann kommt eine Pause. Und dann ist doch gut, wenn man so eine Erfrischung hat, ein bisschen Atem holen kann und was trinken und Proviant dabei hat. Ich habe jetzt mal nur eine Banane reingetan und ein bisschen Schokolade ist ja auch Energie. Da steht drauf, today is a good day for a perfect day. Also, Sie verstehen es vielleicht schon, heute ist ein guter Tag, um ein perfekter Tag zu werden. Also dafür eine Stärkung. Aber ich habe mich so gefragt, manchmal sogar bringt man in die Ferien oder auch in eine Ausbildung, in einen Alltag auch noch irgendwie in einen unsichtbaren Rucksack innen drin, sodass noch mehr rauskommt. Sieht aber nicht aus wie Proviant, ist eher ein Mordsklotz. Was könnte das sein? Ich habe mich erinnert an eine Frau Mitte 40, die habe ich mal auf einer Nordseeinsel im Gästehaus kennengelernt. Das war eine dynamische, fröhliche, pfiffige Frau. Und sie hat mir erzählt, sie ist Strandmissionarin, sie macht Kinderbibelwochen und ist im Land unterwegs, einfach um Kindern von Jesus weiterzusagen. Und dann hat sie mir erzählt, ich hätte nie gedacht, was da für eine Geschichte jetzt gleich rauskommt, was sie 5 Jahre zuvor, nachdem sie das auch schon alles gemacht hat und eine Routineuntersuchung beim Arzt hatte, kam sie zum Arztgespräch dann, was die mir da erzählt. Sie sagte, der Arzt sagte mir, also wir haben da was gefunden und sie müssten vielleicht doch ins Krankenhaus. Wann können Sie denn? Und dann hat sie ihren Kalender geholt und gesagt, also hier habe ich noch eine Kinderbibelwoche und da habe ich noch einen Strandeinsatz und da kann ich eigentlich auch nicht. Und dann hat er gesagt, also Sie haben einen Befund und Sie müssten jetzt nächste Woche ins Krankenhaus. Bis ihr das gedämmert ist, dass sie alle anderen Termine absagen muss und jetzt als nächstes ins Krankenhaus. Und die Frage ist nur, geht's morgen oder übermorgen? Das war die Frage. Bis es überhaupt bei ihr ankam, es war ja wie ein Riesenklotz. Eine Diagnose, die nicht in ihren Alltag gepasst hat. Es gibt ja noch mehr Zeug, ne? Wie lange kann der Arbeitsplatz, der Arbeitskollege noch mir immer meinen Parkplatz wegnehmen? Das habe ich mal gehört. Es ist so nur ein kleiner Nadelstich. Eigentlich, da steht ja kein Name drauf, ne? Aber manchmal weiß man es ja, der parkt immer hier. Und wenn dann einer immer gerade dahin parkt, das macht was mit einem. Also ich habe es live aus einem Mund gehört, das war richtig, mit der Zeit macht es ein bisschen mürbe. Also es gibt ja noch mehr so Kleinkram. Ja, sogar so das Alltägliche einerlei, so im Beruf oder zu Hause. Also das hört ja gar nicht mehr auf. Meine Güte, immer ist irgend noch was, was einen irgendwie ein bisschen immer drückt. Ich denke zum Beispiel auch an einen, mit dem ich mal gesprochen habe. Da war es schon ein paar Tage her, ich war da 18. Ja, und ich habe da gejobbt in einer Firma und um mir den Führerschein im Jahr drauf zu verdienen ein bisschen. Und es war so eine Papierschneidefirma, vielleicht kennen Sie auch manche. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall gibt es da große Lagerhallen mit lauten Papiersägemaschinen, viel Staub. Und ich war in der Kantine, das heißt, ich kam im Vesperwagen überall hin und die Leute kamen dann auch in die Kantine und da saß mir ein heute, ja würde ich sagen, junger Mann gegenüber, der war 24. Ich war 18, der kam mir schon echt alt vor. Jedenfalls, der sagte, und vor allem deswegen, was er mir erzählt hat, kam der mir vor wie ein alter Mann. Er hat mir erzählt, er war ja auch Jugendlicher in der Schule, hat mehr die Mädchen im Kopf gehabt, als zu lernen. Und ja, wie es dann halt manchmal geht, dann hat die Freundin halt ein Kind erwartet. Und man muss ihm zugute halten, er hat nicht gesagt, ja, dein Problem, sondern er ist zu ihr gestanden und wollte sie auch heiraten und wollte für diese junge Familie sorgen. Aber er hatte gerade eine Friseurlehre hinter sich. Er wollte gerne Friseur sein, in einem Friseursalon arbeiten, ne, mit den guten Düften. Das können wir uns ja alle gut vorstellen, also sie vor allem. Und da hat er gesagt, aber ein Friseurgehalt reicht nicht, um eine Familie zu ernähren. Und deswegen ist er in dieser Firma gelandet. Als ungelernter Arbeiter hat er doppelt so viel verdient auf die Stunde. Er hatte niemanden, der ihm einen Friseursalon mal vorgesponsert hätte. Und so blieb ihm nichts anderes übrig. Und jetzt war es schon 6 Jahre her, dass er da war. Aber der hat ein Gesicht gemacht. Ich habe gedacht, er hat abgeschlossen mit dem Leben. Er hat gesagt, abends ist man zu müde für eine Abendschule und Frau und Kind sind da, ich kann da nicht einfach jetzt wieder gleich abhauen. Das kam mir, deswegen weiß ich es ja heute noch, das kam mir so frustriert vor, als wäre jetzt sein Leben schon gelaufen. So hat sich das angehört. Er hatte keine Perspektive. Er war jetzt nicht krank, aber es war nicht lustig. Und da habe ich gedacht, das ist ja auch schrecklich. So ist einerlei. Der kam mir vor, später habe ich eine Geschichte gelesen von Arbeitern in einem Steinbruch. Und dann kam einer und hat gefragt, sag mal, was macht ihr denn da? Und der Erste, den er gefragt hat, war völlig frustriert, schwitzend, verstaubt, bisschen sarkastisch schon, siehst du doch, ich klopfe Steine. Ja, das hat man ja gesehen. Aber sonst hat er nichts gesagt. Dann hat er gedacht, ich muss noch einen fragen. Man muss doch noch was anderes sagen können. Dann sagt er, ja, auf die Frage, was er denn da macht, sagt er, ich verdiene Geld für meine Familie. Aber gleiches missmutiges Gesicht. Der mir vorkam wie ein Alter, eingefallen. Ich muss halt Geld verdienen für meine Familie, das mache ich hier. Und der Dritte, er hat gedacht, ich muss noch einen fragen. Irgendjemand muss mir doch sagen können, was daraus werden soll. Und der sagte, auch völlig verschwitzt und verstaubt, aber mit leuchtenden Augen, ich baue einen Dom. Ja, der hatte das Ziel vor Augen, der hat noch was anderes erlebt, dass er das gesehen hat. Und es hat ihn aushalten lassen. Und ich habe so gedacht, vielleicht, er hat ja auch das Gleiche gemacht, es war anstrengend, in der Hitze, Tag aus, Tag ein. Der Dom war absolut nicht sichtbar bisher. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist es ihm gegangen, wie dem Beter, wie David in Psalm 13. Da war auch manches Beschwerliche und doch verändert sich da was. Und ich dachte, wir können jetzt diesen Psalm einmal gemeinsam lesen. Ja, wenn das Licht ausgeht, dann sieht man es besser. Und wenn Sie einfach mitsprechen wollen, dieses Gebet. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Wir sehen den Psalm gleich noch einmal auf einen Blick. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie jetzt einfach den nochmal für sich lesen und mal schauen, welche Bewegung kann ich denn da drin entdecken? Was ändert sich denn im Lauf Dieser 6 Verse ist ja kein langer Psalm. Was verändert sich? Und wenn Sie dann mit Ihrem Nachbar sich mal kurz darüber austauschen, was Sie für Schritte entdeckt haben, das wäre schön. Und dann können wir das nachher sammeln. Ja, ich höre schon, wie es ein bisschen murmelt. Sie können ruhig ein bisschen lauter sich dann gerne unterhalten mit Ihrem Nachbarn. Was für eine Bewegung in diesem Psalm ist, ob Sie da verschiedene Schritte entdecken. Ja, ich unterbreche ja fast nur ungern. Sie sind ganz angeregt im Gespräch, manche denken aber auch still für sich nach. Vielleicht können wir es uns tatsächlich ein bisschen mitteilen, was Sie entdeckt haben. Aus wie vielen Teilen oder wie würden Sie die Teile beschreiben? Trauen Sie sich ruhig. Ja, bitte? Eine Klage. Was lässt da drauf schließen? Unzufriedenheit, ja. Wie lang soll das noch gehen? Was es auch immer ist. Wie lang muss ich das noch aushalten? Also das nennen wir eine Klage. Das habe ich auch rausgefunden. Ist doch gut, wenn man sich schon gleich einig ist. Haben Sie noch einen anderen Schritt entdeckt da drin? Das heißt auch ein Klagelied, bitte? Da ist Angst als Gefühl, genau. Das würde ich unter Klage das zieht sich eigentlich durch, ja? Vertrauen. Das Vertrauen. Sie sind schon am Ende angekommen, gell? Ja. Da wären wir immer gerne schon, dass man da unten ist und sagen kann, ich traue darauf, dass du so gnädig bist. Jetzt ist alles wieder im Frieden und dann kann ich sogar sagen, ich will singen, ich will Gott loben. Das würde ich auch als letzten Schritt, Buchhilfe, mein Ding haut ab. Dazwischen die Bitte, haben Sie das auch entdeckt? Auf einmal kommt's raus aus dem Fragenkatalog, das ist ja eine Leier, die geht manchmal ganz schön lang. Aber irgendwann, Vers 4, kommt er doch darauf, dass er sagt, jetzt schau doch, das ist eine Bitte, erleuchte meine Augen. Das ist ein anderer Ton, das habe ich auch so empfunden. Dass da jetzt auf einmal die Klage in eine konkrete Bitte mündet, dass er sagen kann, was er will, was er konkret von Gott haben will. Und so würde ich jetzt, das ist ja super, kann ich eigentlich schon gehen, gell? Genau. Ja, danke schön. Also ich wiederhole noch mal ein bisschen kurz, verkürzt meine ich. Hier, da sieht man schon, nachdem man sagen kann, wenn du mich jetzt anschaust, dann muss ich gar nicht mehr bloß auf den Feind gucken. Dann wird es immer kleiner, was der Feind tun kann. Am Anfang noch hat man es voll vor Augen, voll die Steine, nichts mit Gott. Voll die Sicht versperrt. Und durch die Bitte wird der Feind ein bisschen kleiner. Und zum Schluss sieht er nur noch den Herrn. Tatsächlich, das ist eine große Bewegung in diesen wenigen Sätzen. Aber wir können die Schritte nicht abkürzen. Das merken wir auch. Wir müssen Schritt um Schritt durchleben. Deswegen habe ich auch einen Rucksack mit. Weil man muss es erstmal tragen, man ist auf dem Weg. Unterwegs ist das Motto von der Bibelschule dieses Jahr. Wir sind unterwegs. Und die Frage ist, bin ich nur unterwegs mit meinen Riesensteinen und den kleinen Ärgernissen und all dem Zeug, was man nicht loskriegt? Oder bin ich mit dem Herrn da drin unterwegs, mitten in dem Zeug? Ja, das kann einen schon sehr beschäftigen, wenn man so die Frage hat, in wie lange heißt es hier? In Elberfelder Übersetzung wird es noch ein bisschen gedrängter, da heißt es immer, bis wann? Herr, also wann ist die Grenze endlich da? Bis wann willst du mich vergessen? Immer da. Also vergessen werden ist so ziemlich das Schlimmste. Und da ist mir ein Mensch eingefallen, der schon, also den habe ich nicht mehr kennengelernt, aber manche von Ihnen schon, den Hans Brandenburg. Manche haben ihn persönlich gekannt, manche haben ihn auf dem Buch Umschlag gelesen, der hat nämlich auch die Biografie unserer Gründerin, die erste, geschrieben, Ich hatte Durst nach Gott. ist auch viel im Land gereist als Bibellehrer. Also er war brennend für Jesus. Und darüber ist er alt geworden. Er hat viel mit ihm erlebt. Und älter. Und immer älter. Und dann konnte er nicht mehr reisen. Zum Schluss konnte er nicht mal richtig aufstehen mehr. Und da habe ich mir erzählen lassen von unseren Schwestern, dass er gefragt hat, dass er gedacht hat, Herr, hast du mich vergessen? Hast du mich vergessen abzuholen? Ich bin immer noch da. Ich bin bereit. Aber er muss ja noch da bleiben. Inzwischen ist er längst abgeholt. Aber das kann eine Anfechtung sein, sogar für einen brennenden Gottesmann. Wie lange noch muss ich hier ausharren in diesem Zustand? Das kann zur Anfechtung werden. Das Besondere an ihm und auch an David ist, er hat festgehalten. Und das macht die Klage zu einem besonderen, auch die Klage, gell? Deutsch reden. Ich kann auch sagen, das gefällt mir gar nicht, was ich gerade erlebe. Kannst du da was dran ändern? Wie lange muss ich das noch aushalten? Das darf man ihm so sagen, wie es einem ums Herz ist. Und das Besondere ist hier zu sehen in der Anrede. Herr, fängt es hier an. Wo dieses großgeschriebene Herr in der Luther-Übersetzung ist, da ist im Hebräischen ein Wort, das haben Sie auch wahrscheinlich schon oft gehört, das ist das Yahweh. Und wo begegnet uns dieser Name zum ersten Mal? Weiß es jemand zufällig? Das ist das zweite Mal sozusagen, also die zweite Epoche, und das ist eine sehr wichtige, denn dieser Name genau ist verloren gegangen. Darum musste Gott dem Mose das erst wieder neu sagen. Ich bin der, der sich um euch kümmert, der die ganze Zeit mit euch auf dem Weg war. Man hat noch gewusst, der höchste Gott, der alles gemacht hat, der Schöpfer, so ist er in 1. Mose 1 vorgestellt, Elohim. Aber da, wo die Nahaufnahme auf den Menschen kommt, wie Gott jetzt den Menschen aus der Erde macht und ihn genauso macht, wie er ihn haben möchte, jeder eine Handarbeit Gottes, da kommt zum ersten Mal der Name Yahweh, der seinen Odem einhaucht, der sagt, ich habe dich dazu geschaffen, dass du mit mir im Gespräch bist, dass du mit mir lebst, mit mir zusammenarbeitest. Alles andere ist Kulisse. Du alleine bist mir zum Ebenbild gemacht, zu einer ewigen Gemeinschaft mit mir bestimmt. Darum bist du auf der Welt. Danach ist eine Menge schiefgegangen. Das ist bei uns auch so. Aber Gott hält daran fest, du bist um meinetwillen auf der Welt. Darum gibt es keinen wertlosen Tag. Ich kann aus jedem etwas machen und in jeden meinen ewigen Odem da reinlegen. Nichts, was du tust, ob du im Staub Steine klopfst oder dekorierst oder spülst, es ist gerade egal. Jeder Tag ist wertvoll. An diesem Namen hat David festgehalten. Herr, er sagt, wenn ich um deinetwillen auf der Welt bin, dann sag du mir, was ich mit dem anfangen soll. Und so kommt er zu der Bitte, zu diesem zweiten Schritt. Jetzt schau her. In Elberfelder heißt er auch, schau her. Also er bittet um Blickkontakt. Schau, was ich da habe. Was soll ich damit anfangen? Was heißt denn das? Heißt es etwa, wenn ich krank bin oder wenn ich einen blöden Job habe, dass du mich nicht liebst? Dass du andere mehr liebst? Ist es nicht ungerecht? Viele Fragen können uns bewegen. Aber er hat, wer das gegenüber Gottes hat, wer wieder weiß, nein, nein, Gott liebt dich. Auch wenn er das jetzt alles zugelassen hat. Auch wenn Dinge passieren, die du nicht verstehst, die auch schwer auszuhalten sind, die wirklich, wo man sich dran stoßen kann. Ich bin dein Gegenüber. Ich schaue dich gnädig an. Ich lass dich nicht fallen. Und ich lass dich nicht allein damit. In ihm, in dem Beter, in Hans Brandenburg, in jedem von uns darf es so sein, dass wir die schweren Fragen nicht da drinnen lassen sollen und selber durchs Leben tragen und denken, mir hilft sowieso keiner. Sondern rausholen, vor ihn auf den Tisch legen und sagen, schau her. Und jetzt ein zweites, ich bitte um eine Begegnung mit dir. Das ist mir jetzt wichtig. Ich muss wissen, wer das mit mir trägt. Wer mit mir das aushält. Antworte mir. Hier heißt es bei Luther, erhöre mich. Aber eben, es gibt eine Übersetzung, da heißt es richtig, antworte mir. Wir können ja auch aneinander vorbeilaufen und dann kann es uns so gehen, wie als würde man, es läuft hier jemand, aber ich gucke gar nicht hin. Ein blinder Mensch, dem Jesus das Augenlicht wiedergab, aber in Etappen, der hat zwischendrin gesagt, ich sehe was, aber ich sehe die Menschen wie Bäume. Ich sehe nicht, wie sie gucken, ich sehe nicht, ob sie fröhlich oder traurig sind. Ich gucke gar nicht hin, einen Baum braucht man nicht grüßen, ich laufe einfach vorbei. So kann man es machen. Aber von einer Begegnung kann man erst sprechen, wenn man einander grüßt, wenn man miteinander spricht und auch stehen bleibt und es hören will, wie es dem anderen geht. Was ihn dazu gebracht hat, das jetzt so zu machen und nicht anders. Auch wenn es schwierig war. Was ihn dazu gebracht hat, mal hören. Darum hat er gebeten, Herr, bleib du stehen. Ich will es dir sagen und ich will auch hören, was du dazu sagst. Ich möchte dir wieder begegnen können. Und er hat noch eine dritte Bitte. Erleuchte meine Augen. Mach hell meine Augen. Ich habe mich gefragt, was meint er denn damit? Und ich bin darauf gekommen, dass er vielleicht sehen will, wie Gott die Dinge sieht, die da jetzt passiert sind. Wie sieht es denn vom Ende her aus? Er braucht unbedingt eine Perspektive von oben her. Wenn man so drinsteckt, dann ist man ja völlig verwurschtelt und sieht den Dom überhaupt nicht, sondern nur die blöden Steine. Zeig mir doch die Dinge, wie du sie siehst. Dann werde ich nicht untergehen. Dann wird mein Feind nicht triumphieren können. Der will mich vielleicht zur Strecke bringen. Aber dann weiß ich, du hast das letzte Wort. Du wirst aus meinem Leben noch einen Dom machen, einen Tempel des Heiligen Geistes. Das sind wir nämlich jetzt schon, wenn Jesus in uns wohnt, wenn wir ihn eingeladen haben in unser Leben. Dann haben wir schon Ewigkeitswert, auch wenn wir noch eine große Baustelle sind. Das macht nichts, er vollendet es. Und dann kann es uns so gehen wie Paulus, der hat es nämlich erlebt. Er hat gesagt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn unser äußerer Mensch auch aufgerieben wird, so wird doch der innere, da wo Jesus wohnt, Tag für Tag erneuert. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns auferwecken wird durch seine Kraft. Das ist das Ziel. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht. Aber nicht als Last, sondern von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Das Unsichtbare aber und der Unsichtbare, jetzt noch Unsichtbare, ist ewig. Und dann ist es so, wie wir es auch schon gehört haben, dann wird es kleiner. Es ist noch da. Vielleicht ist sogar die Krankheit noch da. Oder der blöde Arbeitsplatz. Oder der doofe Tag. Ist noch nicht zu Ende. Aber ich sehe schon, was nur erleuchtete Augen des Herzens, von Gott angemachtes Licht sehen können. Und das will er tun. Das kann in einem Gespräch mit dem Herrn, mit Yahweh, mit dem, der uns ewig liebt, kann das geschehen. Auch wenn sich äußerlich sogar noch nichts ändert. Manchmal ändert sich auch äußerlich was, das kann er auch. Er kann mal eben die Naturgesetze ausschalten. Er hat sie ja gemacht, kann er sie auch ausschalten. Aber er kann auch mitten da drin sich selbst offenbaren. Und dann kommt es zu diesem letzten Schritt, den wir hier gleich schon gehört haben. Ich aber. So ein entschiedener Blickwechsel. Jetzt gucke ich woanders hin. Jetzt habe ich den Herrn vor Augen. Und dann bekomme ich das Vertrauen sogar geschenkt. Ich muss mich nicht anstrengen. Wenn ich etwas sehe, wenn ich den Herrn sehe, dann kann ich sagen, ich vertraue dir. Und dieses Vertrauen kann wachsen. Auch angesichts der Steine. Dann kommt eine Bewegung rein. Dann merke ich auf einmal, ich kann diese Steine muss nicht eine Mauer sein, die mich von Gott irgendwie trennt. Ich kann daraus irgendwie auch sogar, ich habe es jetzt vergessen, jetzt können wir noch eine Kerze draufstellen, was ist es dann? Ein Altar, ein Ort werden, meine Hindernisse, meine Steine im Leben zu einem Ort werden, an dem ich Gott danken kann, weil er da reingekommen ist, weil er sich mir mitten da drin offenbart hat. Diese junge Frau, diese 45-jährige Frau, die mir da gegenüber saß, hat gesagt, ich bin an diesen Punkt gekommen. Gott ist mir wichtiger geworden als alles andere, wichtiger als mein aufregender Dienst für ihn. Und dann habe ich angefangen zu danken, von der Zahnpasta bis zur Erlösung. Genauso hat sie es gesagt, im Krankenhaus. Von der Zahnpasta bis zur Erlösung, wenn der Schmerz mir eine Pause lässt. Im Schmerz kann man nicht mehr viel reden. Aber genau so hat sie es erlebt. Oder dieser Arbeiter, der hat auch so eine Begegnung gehabt, dass er mit leuchtenden Augen sagen konnte, ich baue einen Dom. Letzte Woche erst habe ich eine Frau, nach einer Frauenstunde, hat die mich angesprochen noch, da ging es auch um die Kleinigkeiten, die man so Jesus hinhalten kann. Und sie sagte, wissen Sie, mein Mann hat MS. Er sitzt im Rollstuhl. Aber mit strahlendem Gesicht hat sie mir gesagt, aber ich habe ja den Herrn Jesus und der hilft mir jeden Tag. Da hat sie mir von verschiedenen Begebenheiten erzählt. Unter anderem ist sie mit ihm einmal Zug gefahren. Und dann war die Behindertentoilette kaputt. Irgendwie die Tür ging nicht oder irgendwas. Dann ist sie zum Schaffen und hat gesagt, schauen Sie, was soll mein Mann machen? Der kann nicht aufstehen. Können Sie da was machen? Und das hat ein Fahrgast mitbekommen, eine Frau. Und die hat sie nachher angesprochen und gesagt, sagen Sie mal, wie machen Sie denn das? Kann Ihr Mann wirklich nicht aufstehen? Nein, sagte sie, Sie sehen es ja. Aber wie machen Sie das dann so jeden Tag? Da gibt es ja viele solche Situationen. Und dann sagt es ihr auch mit strahlendem Gesicht, wissen Sie, ich habe den Herrn Jesus und der hilft mir jeden Tag. Und dann hat sie mir erzählt, das ist so ein Segen, wenn man Gott vertrauen kann. Meine Mutter schon hat uns das hat uns da mitgenommen in dieses Gottvertrauen. Sie ist jetzt im Altenheim und mit meiner Tochter rede ich so. Und schon die Enkel kriegen das mit, wie wir mit Gott reden, im Gebet und am Tisch und wie wir überhaupt uns auch über ihn unterhalten. Das ist so besonders. Und deswegen möchte ich, meine Mutter ist jetzt im Altenheim und die sagt zu mir, ich bete für euch. Und ich habe auch im Altenheim viel zu beten. Für die anderen und auch Gespräche habe ich. Und dann sagt die Frau zu mir, die jetzt in der Frauenstunde war, und das mache ich auch mal. Sowas habe ich noch nie gehört. Ich gehe mal, sie kann auch nicht wissen, wie es ihr mal geht. Aber das war ihre Perspektive. Ich gehe mal ins Altenheim und dann habe ich auch Zeit zu beten für die, die da wohnen und Gott nicht kennen, sodass ich auch andere mitnehmen kann in dieses Lob. Dass ich dahin komme, dass ich den Herrn singen will, weil er wohlgetan hat an mir. Dieses Gebet ist auch in jeder Zeit wieder zu einem Lied geworden. Und so werden wir jetzt auch nochmal damit reingenommen, wie lange, Herr, gesungen. Und sobald Sie denken, jetzt kann ich mitsingen, singen Sie einfach mit. Herr, und so danken wir dir, dass du uns dennoch liebst, auch wenn Dinge in unserem Leben passieren, die uns nicht gefallen, die schwer auszuhalten sind. Wir wollen es neu nehmen, dass du mitten darin bist, dass du der Weg dahin durch bist und dass es deine Liebe ist, die uns nicht loslässt und die uns nicht stecken lässt, sondern in eine Zukunft bringt, die alles in den Schatten stellt, sodass wir dir danken, dass wir am Leben sind. Und dass wir diesen Weg mit dir durchschritten haben. Danke, dass du uns so auch in die neue Woche begleitest. Jeden Tag aufs Neue. Amen. Ja, wenn Sie sagen, Das war jetzt aber heute trotzdem, insgesamt ist es jetzt auch 3, aber es war jetzt ein bisschen kurz. Dann möchten wir Ihnen sagen, Sie können gerne das neue Heft Zeit mit Gott mitnehmen. Das beginnt am Donnerstag. Also wer es noch nicht hat, herzliche Einladung, es vorne mitzunehmen. Da können Sie noch mal mehr zu Psalm 13 nachlesen und auch vieles andere jeden Tag. Dann wollen wir noch mal auf 2 Angebote hinweisen, die eine Anmeldung brauchen. Das eine haben Sie schon die letzten Male gesehen, es liegt vorne, und das ist das Frauenfrühstück im Oktober, weil man sich dazu anmelden soll, alle Frauen, deswegen auch heute schon die Einladung. Und das hier braucht keine Anmeldung, Ulrich Parzani am 18. Und dieses kleine Kärtchen, darauf hat auch schon Schwester Heidi hingewiesen, es ist auch ein Gebetskärtchen, dass Sie jetzt schon überlegen können, wen möchte ich denn auch zu Jesus einladen? In einem Golf-Festival, das erst nächstes Jahr ist, im Februar, Ende Februar beginnt es, hier in unserer Umgebung. Aber man kann sich da schon Namen notieren, die man einladen möchte und auch für Sie jetzt schon beten. Also auch das finden Sie vorne. Nächsten Sonntag laden wir wieder zur Bibelstunde ein, heute um 17 Uhr gleich nochmal, wenn Sie möchten. Und wir wollen herzlich danken auch für alle Gaben, die Sie letzte Woche für den Dienst von Schwester Heidi in Russland eingelegt haben. Es ist eine große Gabe zusammenkommen. Wir möchten herzlich dafür danken. Und auch für Schwester Anne-Rose Wolf. Die Woche davor wurde das angekündigt. Und wir danken ganz herzlich für alles, was Sie für die Arbeit in Peru unter der indianischen Urbevölkerung gegeben haben. Und ich nehme Ihre Grüße mit, denn übermorgen fliege ich hin. Für ein paar Wochen, ich komme wieder, so Gott will und ich lebe. Also das sei auch Ihrer Fürbitte anbefohlen. Und weil es schon Zeit ist, nehmen wir nicht das letzte Lied, aber sagen uns, seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke.